Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der schlechteste Mensch, der je geboren wurde. Verhurter Stier, garstiger Bock und unreiner Beelzebub, feistes Schwein und saufrecher, lausiger Bettelbruder. Nette Komplimente, oder, liebe Gemeinde? Das war eine kleine Auswahl von Kosenamen von Luthers Gegnern über unseren Reformator aus den vergangenen Jahrhunderten. Ja, so wurde er so manches Mal bezeichnet und beschimpft. Inzwischen sind die Deutschen etwas gnädiger mit ihrem Reformator. Immerhin schaffte er es, einmal beim Spiegel-Magazin unter die Top 10 der wichtigsten Deutschen. Und zwar immerhin auf Platz 8. Allerdings gegen Albert Einstein, Karl Marx, Bismarck oder Willy Brandt hatte er dann doch keine Chance. Bei einem ZDF-Ranking, die 100 größten Deutschen, da schaffte er es immerhin auf Platz 2, direkt nach Konrad Adenauer. Doch jetzt, im großen Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation, da hat Martin Luther noch mal voll zugeschlagen. Da hat er es noch mal so allen richtig gezeigt. Vielleicht ist es wohl das bedeutendste und bahnbrechendste Ergebnis vom ganzen Jubiläumjahr. Luther hat es geschafft. Er ist die meistverkaufte Playmobil-Figur aller Zeiten. Hier ist er. Schon im Juni hatte er die 1 Million Stückzahl geknackt. Das ist doch schon mal was. Und sonst noch was? Was bleibt? Die Erinnerung an das Anschlagen von 95 Thesen, mehr nicht, außer Thesen nichts gewesen. Ganz ehrlich, wenn unser Reformator vom Himmel aus irgendwas mitbekommen sollte von diesem ganzen Luther-Trubel, ich glaube, ihm ging es nicht viel anders als meinen Kindern. Er wäre froh, wenn das alles vorbei ist. Wenn das jetzt mal Schluss ist damit. Denn es ging ihm selber um nichts weniger als um seinen Namen. Und wenn er wüsste, dass sich unsere Kirche noch nach ihm benennt, evangelisch-lutherische Kirche, er würde sich im Grabe umdrehen. Und erst recht bei dem, was in dieser nach ihm benannten Kirche heutzutage manchmal so alles gelehrt wird. Er selbst hat es einmal so gesagt: Höre und lass es dir sagen, zuerst bitte ich, man wolle meinen Namen weglassen und sich nicht lutherisch, sondern Christ nennen. Was ist Luther? Die Lehre ist doch nicht von mir. Ich bin doch auch für niemanden gekreuzigt worden. Wie käme denn ich, armer, stinkender Madensack, dazu, dass man die Kinder Christi nach meinem heillosen Namen nennen sollte? Tja, dieser Wunsch ist ihm nicht erfüllt worden. Und wenn wir heute fragen, was bleibt, dann ist eins schon gleich am Anfang klar: Nicht Menschenworte bleiben am Ende, sondern allein Gottes Wort. Jesus sagt das so: Himmel und Erde werden vergehen. Auch ein Martin Luther wird vergehen und alle die Großen dieser Welt werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Was bleibt in Ewigkeit? Das ist das Wort Gottes, das ist das Wort Jesu. Und doch, Gott gebraucht auch unsere menschlichen Worte, ja unser menschliches Leben, das oft so zwiespältig ist, so zerbrechlich, so zweifelhaft. Er gebraucht es, um seine Worte und seine Botschaft zu transportieren, weiterzugeben. Unsere Worte, unser Leben, das ist so etwas wie ein Gefäß, wie ein Krug, in dem das lebendige Wasser des Evangeliums getragen wird, weitergetragen wird. Oder noch anders gesagt, mit den Worten von Paulus, wie wir es eben in der Epistellesung gehört haben, wir haben diesen Schatz, so sagt Paulus, wir haben diesen Schatz, und damit meint er das hellstrahlende Evangelium, in irdenen, in tönernen, zerbrechlichen Gefäßen. So ist es. Diese tönernen Gefäße, das sind wir mit unserem irdischen Leben, mit unserer Schwachheit, mit unseren Worten. Und nichts anderes war Luther und wollte es sein. Er wollte ein Gefäß sein, so ein irdenes Gefäß, mit dem der Schatz von Gottes Wort, von Gottes Liebe weitertransportiert wird, weitergegeben wird. Der Krug ist doch unwichtig. Auf den Inhalt kommt es drauf an. Und was bleibt, ist die Frage nach dem Inhalt, nach der Botschaft. Und was bleibt von uns am Ende unseres Lebens? Schauen wir einmal auf das Lebensende von Martin Luther. Dann können wir erkennen, was ihm besonders wichtig war, so ganz am Ende. Luther war im Januar 1546 gesundheitlich recht angeschlagen, im Alter von 62 Jahren, in seine Heimatstadt Eisleben gereist, wo er auch geboren wurde. Es ging ihm darum, Erbstreitigkeiten unter dem Fürstenhaus von Mansfeld in der Grafenfamilie dort zu schlichten. Mit seiner lieben Käthe stand er dabei in regem Briefkontakt. Denn sie machte sich große Sorgen um ihn und seine angeschlagene Gesundheit. Und sie meinte, er würde doch noch gebraucht. Und da schrieb er zurück: Mach dir doch keine Sorgen. Wer bin ich schon? Was macht's, wenn ich sterbe? Als ob Gott nicht 10 Dr. Martinus erschaffen könnte, wenn der eine umkäme. Du brauchst dich nicht um mich zu sorgen, denn um mich sorgt sich einer, der das noch viel besser kann als du und als alle Engel. Und er liegt in der Krippe und hängt an einer Jungfrauenbrust, aber sitzt gleichwohl zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Darum sei zufrieden. Amen. Was für eine Gelassenheit, was für ein Friede strahlen diese Worte aus im Angesicht von Krankheit und Sorgen. Das möchte ich mitnehmen, auch in mein Leben. Das, was Martin Luther wusste. Er wusste zum einen, mein Leben liegt doch ganz in der Hand Jesu. Und Jesus ist nicht nur das kleine Kind in der Krippe, sondern zugleich der mächtige Herr der Welt, der alles in der Hand hält. Eben auch meine ganz persönliche Zukunft, die Zukunft meiner Lieben, die Zukunft meiner Familie, es liegt in Jesu Hand. Und er wusste zum anderen, ich bin nicht unersetzbar. Mein Leben hier ist begrenzt. Und wenn mein Tag gekommen ist zu gehen, dann will ich bereit sein. Bereit für den Ruf, aus dieser Welt herauszugehen. Was für eine Gelassenheit. Das ist ein Umgang mit dem Leben und mit dem Sterben, wie ich ihn mir wünsche. Und so kann Martin Luther in demselben Brief ein paar Zeilen später nach diesem so ganz persönlichen Gedanken über seinen möglichen Tod fortfahren, völlig tiefenentspannt. Ach übrigens, Käthe, der Landwein hier ist gut und das Naumburgisch Bier ist sehr gut. Da ist er gleich wieder mit beiden Beinen auf der Erde. Und obwohl er seinen nahen Tod schon ahnte, ließ er es sich in seinen letzten Lebenstagen nicht nehmen, noch 4-mal in der Andreaskirche zu Eisleben zu predigen. Von der Krankheit gezeichnet. Aber das war ihm so wertvoll, so wichtig. Dafür lebte er bis zum letzten Atemzug, das Wort Gottes. Das wollte er weitersagen, weitertragen bis zum Ende, weil er wusste, das alleine bleibt. Wie hatte es Paulus gesagt, und wir haben es gehört in der Epistel, die ja auch heute unser Predigttext ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Das bleibt. Das war seine Botschaft. Am 16. Februar 1546, 2 Tage vor seinem Tod, schreibt Martin Luther noch einen Zettel. Und das sind seine letzten Worte, die er selber eigenhändig aufgeschrieben hat. Und in diesen Worten beschreibt Luther das Geheimnis der Bibel. Und obwohl er selber sein Leben lang unglaublich viel in der Bibel gelesen, geforscht, entdeckt hat, sieht er sich immer noch am Anfang. Er schreibt: Die Heilige Schrift meine niemand genug geschmeckt zu haben, es sei denn, er habe 100 Jahre lang mit den Propheten wie Elia und Elisa, Johannes dem Täufer, Christus und den Aposteln zusammen die Gemeinden geleitet. Meint, wir können noch so viel die Bibel lesen, erforschen, studieren. Wir werden immer nur ein Stückchen davon erkennen und begreifen. Wir stehen nicht über der Heiligen Schrift und sollen uns nicht das aussuchen, was uns gefällt, und das kritisieren, was uns nicht gefällt, wie in einem Selbstbedienungsladen. Wir stehen nicht über der Schrift, sondern im Gegenteil. Wir stehen unter der Schrift. Und sie sagt uns, was Gott gefällt und was Gott nicht gefällt. Und dann fährt er fort in diesem Zettel: Neige dich tief anbetend vor ihren Spuren. Neige dich tief anbetend vor den Spuren der Heiligen Schrift. Wir sind Bettler, hoc est verum. Das ist wahr. Wir sind Bettler. Das ist wahr. Das sind die letzten Worte von Martin Luther, die aufgeschrieben sind von seiner Hand. Was heißt das? Wir sind Bettler. Das ist sein Vermächtnis. Das heißt, vor Gott haben wir leere Hände. Und das sagt so ein Großer der Weltgeschichte, der sich selbst als einen Kleinen vor Gott sieht. Wir sind Bettler. Das heißt, wir haben Gott nichts zu bringen. Warum heute bei uns im westlichen Kulturkreis sich so wenige Menschen für den christlichen Glauben interessieren, liegt vielleicht daran, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, dass wir vor Gott Bettler sind, sondern dass wir uns für reich und für gut halten. Wir meinen, wir haben doch allen Reichtum, den wir brauchen. Vor ein paar Jahren erbeutete in London eine Bande von Gangstern die Rekordsumme von 75 Millionen Pfund. Die Gauner kaperten einen Geldtransporter, der auf dem Weg zum Flughafen Heathrow war. Der Coup gelang, die Freude war groß, bis die Geldkisten geöffnet wurden. Und dann merkten die Schufte voller Entsetzen, das, was sie da geklaut haben, war alles wertloses Spielgeld, Monopoly-Geld. Diese Fantasiegeldnoten waren nämlich bestimmt gewesen für den Dreh eines neuen Werbespots. Und es wusste die Bande nicht. Die hat nur diesen Geldtransporter gesehen und an der Überfall. Und nun dachten sie, endlich reich. So viel Geld. Und stattdessen hatte die Polizei sie geschnappt. Die Polizei hatte So stand's in dem Zeitungsbericht. Keine Du kommst aus dem Gefängnis frei Karte dabei. Sie dachten, sie sind reich. Ich denke mir, das ist ein Bild für die Menschen unseres Landes, für die Menschen unserer Zeit in unserem reichen Land. Wir meinen, dass wir so reich sind, alles haben, nicht nur materiell, sondern auch sonst. Wir werden mit einem überreichen Angebot übersättigt und überschüttet von Wellness, Fitness, Gesundheits-, Freizeit-, Spaß- und Unterhaltungsprogrammen. Wir sind reich. Wir brauchen nichts mehr, reden wir uns ein. Doch aus Gottes Perspektive betrachtet ist das alles Spielgeld. Wertloses Spielgeld, wertlos für die Ewigkeit. Und das ist gut, die Haltung Luthers anzunehmen, zu erkennen, wir sind Bettler, das ist wahr. Nichts habe ich zu bringen, Gott. Nichts, Geld und Gut sowieso nicht. Das braucht Gott nicht, das ist Gott egal. Aber auch all unser eigener Glaube, unsere guten Taten, unsere Frömmigkeit, unsere Bemühungen um ein anständiges Leben, unser Bibellesen, unsere Kirchgänge, unsere Gebete, es ist wie nichts vor dir, aber du, Gott, beschenkst uns. Wenn wir mit leeren Händen vor dich kommen, dann beschenkst du uns. Du füllst uns die Hände mit deinem Reichtum, mit deiner Gnade, mit Glauben, den du uns schenkst. Und auch mit den guten und leckeren irdischen Gaben, die du uns schenkst. Doch um etwas von Gott empfangen zu können, brauchen wir erstmal leere Hände. Das heißt, wir müssen erstmal loslassen, woran wir uns klammern, damit unsere Hände frei werden. Und dass wir so wenig von Gottes Wundern und von Gottes Eingreifen in unserem Leben spüren, vielleicht liegt es daran, dass unsere Hände viel zu voll sind. Mit dem, was wir selber fassen und erfassen, greifen und begreifen wollen. Dass wir alle Hände voll zu tun haben, statt einfach mal Bettler mit leeren Händen zu sein. Wir sind Bettler, das ist wahr. Und Mission, also anderen von Jesus weitersagen, was bedeutet das dann? Es ist mit Luthers Worten ausgedrückt, nichts anderes als ein Bettler zeigt dem anderen, wo es was zu essen gibt. Ein Bettler zeigt dem anderen, wo es was zu essen gibt. Das wünsche ich mir, dass wir auf Augenhöhe mit anderen Menschen über unseren Glauben sprechen. Wir sind doch keine besseren Menschen, die das Recht hätten, von oben herab auf andere herabzuschauen, die für ihr Leben Jesus bislang noch gar nicht vermisst haben. Sondern Bettler sind wir mit leeren Händen, wie die anderen auch. Aber Bettler, die Gott reich macht. Bettler, die eingeladen sind zum himmlischen Festmahl. Und wie lieblos wäre es von uns, andere nicht mitzunehmen zu diesem wunderbaren Lebensziel. Wie geht es Ihnen damit? Wie geht's dir damit? Ihr Konfis, hast du dich schon mal als Bettler gefühlt? Ist eigentlich ein komischer Gedanke, oder? Ein ungewohnter Gedanke, befremdlich. Und deshalb ist es wichtig, noch einen anderen Gedanken von Martin Luther gleich dazuzunehmen. Er sagt nicht nur, wir sind Bettler, er sagt auch, wir sind angesehene Leute. Angesehene Leute, wie das? Ja, angesehene Leute im wahrsten Sinne des Wortes, von Gott angesehene Leute. Gott sieht uns an mit den Augen der Liebe. Und diese Liebe Gottes, die ist so was Besonderes, die ist so ganz anders als menschliche Liebe. Und dafür hat Luther eine wunderschöne Beschreibung gefunden. Er sagt, die menschliche Liebe, die sucht in der Regel das Liebenswerte. Die sucht das, was liebenswert ist. Gottes Liebe aber sucht nicht das Liebenswerte, sondern macht liebenswert. Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sondern macht liebenswert. Was heißt das? Wenn wir einen Menschen lieben, ja, dann entzündet sich diese Liebe doch in der Regel daran, dass wir etwas an ihm, an seiner Person besonders mögen. Dass da was liebenswert ist, dass die Person hübsch, attraktiv, freundlich, nett, schön, eben einfach lieb ist. Aber bei Gott ist das anders. Er schaut uns an mit Augen voller Liebe, selbst wenn da gar nichts Liebenswertes bei uns wäre. Selbst wenn wir am Boden zerstört sind, traurig, verlassen, einsam, zerbrochen, wie so ein tönernes Gefäß, das in Scherben zersplittert ist, schmutzig, ein Häufchen Elend, verletzt oder verletzend, zweifelnd oder verzweifelnd. Kein sehr liebenswürdiger Anblick, aber eine angesehene Person, eine Person von Gott angesehen, mit dem Blick der Liebe. Dieser Blick der Liebe Gottes macht uns liebenswert. Menschliche Liebe sucht das Schöne, göttliche Liebe macht schön. Wenn ein Mensch geliebt wird, dann wird er anders, dann verändert er sich, dann wird er schön. 2 Tage nachdem Luther seine letzten schriftlichen Worte verfasst hatte, ging es ihm dann deutlich schlechter. Er spürte ganz starke Schmerzen und Beklemmungen im Brustbereich. Ein erneuter Herzanfall. Er legt sich wieder hin. Seine Freunde sind bei ihm. Er faltet die Hände. Er betet Psalm 31. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und dann betet er weiter. Danke, Gott allen Trostes, dass du mir deinen Sohn Jesus Christus offenbart hast, den ich geglaubt, den ich geliebt, den ich gepredigt, bekannt und gelobt habe. Wer an Gottes in Liebe dahingegebenen Sohn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird das ewige Leben haben. Ich fahr dahin in Fried und Freud. Amen. So stirbt der Reformator. Das würde ich mir auch wünschen, so einmal zu sterben, die Augen zu schließen, in Frieden und in Freude. Was bleibt? Was nehmen wir nun mit für uns selber? Was bleibt, wenn wir an Martin Luther denken? Wir denken an einen Menschen, den Gott bei all seinen Fehlern, bei allem Versagen, bei aller Sturheit und mitunter wirklich Unbarmherzigkeit gebrauchen konnte, um das Evangelium zum Leuchten zu bringen. Als ein zerbrechliches, schwaches, menschliches, irdisches Gefäß für einen himmlischen Schatz. Und das macht mir Mut für mich selber. Gott kann und möchte auch mich gebrauchen, mit all meinen Fehlern und Schwächen, die ich habe. Ich habe viele davon. Da braucht ihr nur mal meine Frau zu fragen. Aber Gott kann mich gebrauchen. Gott kann dich gebrauchen, so wie du bist. Ich schließe mit Worten von Martin Luther. Als er einmal wirklich ganz verzweifelt war, und das war ja manches Mal, da schrie er und hat es aufgeschrieben. Mir ist es bisher wegen meiner Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen mein tägliches Versagen vergibt, so ist's aus mit mir. Ich müsste verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, nö, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, so wie die Sünderin, auch wenn ich noch schlechter bin als diese. Ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht Christus zum himmlischen Vater: Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was soll's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn mit durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Amen.